Caro, hast du schon mal Tiere hier in Mannheim gesehen, die du so nicht in der Stadt erwartet hättest?
Ja, und zwar, ich wohne ja am Lindenhof und da gab es vor langer Zeit mal eine Baustelle, eine ziemlich große, und da habe ich dann, als ich nach Hause gegangen bin, eine Nutria rumkrabbeln und rumsuchen sehen. Und zuerst wusste ich wirklich überhaupt nicht, was das genau ist. Ich dachte nur sofort, hey, das ist doch ein Biber und was macht der denn hier weit und breit kein Wasser? Also der hat sich doch bestimmt verlaufen, verirrt. Und das war super witzig, weil ich dann dachte, gehe ich nach Hause, was mache ich jetzt? Aber geht natürlich für mich nicht, dann nach Hause gehen. Also habe ich dann schnell gegoogelt und habe dann halt die Tierrettung angerufen. Den gibt es ja hier in Mannheim. Und der gute Mann, der sich da gemeldet hat, hat direkt gemeint, ja, Sie sind da am Lindenhof, oder? Und dann habe ich gemeint, ja. Ja, das ist eine Nutria und das ist für den okay, der sucht sich da was zu fressen, der kennt sich aus. Also der ist dann auch gar nicht gekommen.
Du und warst nicht so, die Erste.
Genau. Und das war sehr witzig, weil ich mich dann mit ihm dann unterhalten habe, so, ein was ist das? Ein Nutria. Und ich so, okay, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie was von diesem Tier gehört. Also ja, ja, für alle da draußen, ihr könnt ja mal gerne gucken, wie eine Nutria aussieht. Ja, im Prinzip wie ein Biber, ein bisschen kleiner.
Ich habe schon mal eine Nutria auf der Reise gesehen.
Nee, größer. Größer war die Nutria. Ah, Mist, schon wieder vergessen. Biber oder Nutria? Ich weiß nur, man sieht es beim Schwimmen, den Rücken von der Nutria.
Und beim Biber nicht,
nur den Kopf. Oder? Das ist der
okay.
Unterschied.
Ja.
Ja, so. Ja, was hast du denn gesehen?
Ich habe schon zweimal Füchse in der Stadt gesehen.
Hm.
Also einmal in den Quadraten, tatsächlich, also richtig Innenstadt.
Mhm.
Und einmal bei mir in der Schwetzinger Stadt habe ich auch mal einen Fuchs. Der kam da so aus, wie aus so einer Tiefgarage kam der hoch. Also es war auch immer so, einmal tatsächlich tagsüber, aber das andere Mal war schon in der Dämmerung und so. Also wie man es erwarten würde bei einem Fuchs, dass es zumindest nachts wäre. Aber der Ort war anders, als man es erwarten würde.
Ja, richtig cool. Fandest du es auch cool oder eher beunruhigend?
Also ich muss schon sagen, ich finde das dann schon faszinierend, gerade also so ein Fuchs ist ja irgendwie so ein Tier, was man aus so vielen Geschichten und Märchen kennt, das dann mal in der, also so wild zu sehen quasi, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, das ist schon irgendwie krass, dass der Lebensraum dieses eigentlich ja Waldtieres jetzt dem menschlichen Lebensraum so nahe kommt. Das macht ja auch was mit den Tieren, ne?
Mhm.
Und also ja, irgendwie war es so eine Mischung aus faszinierend und ein bisschen ja auch besorgniserregend.
Spannend. Na, dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal gleich mit unserem Gast darüber.
Herzlich willkommen beim Podcast Klimafunken, Gespräche aus Mannheim. Ich bin Magdalena Schlenk.
Und ich bin Caroline Golli.
Wir arbeiten beide bei der Klimaschutzagentur hier in Mannheim und beschäftigen uns dort tagtäglich mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Stadt nachhaltiger machen. Unser heutiger Gast beschäftigt sich täglich mit den wilden Mitbewohnern Mannheims. Er weiß im Prinzip ganz genau, wer da vor allem nachts unterwegs ist und sein Unwesen treibt. Und wir freuen uns ganz besonders. Herzlich willkommen, Sven.
Hallo, danke für die Einladung.
Deine genaue Berufsbezeichnung ist ja Wildtierbeauftragter der Stadt Mannheim. Das klingt irgendwie schon richtig cool erstmal, diese Jobbezeichnung. Würdest du sagen, das war schon immer dein Ziel, in dem Bereich zu arbeiten?
Also als meine Klassenkameraden in der Grundschule alle so Feuerwehrmann oder Superman werden wollten, da wollte ich Förster werden.
Okay, das ist ja schon mal die richtige Richtung.
Genau. Ja, also ich habe mich schon immer so für dieses Netzwerk des Lebens interessiert und Freude daran, draußen Sachen zu entdecken. Und da ist, glaube ich, sehr naheliegend, sich für Wildtiere zu begeistern. Dass sich das jetzt so entwickelt hat, dass insbesondere der besiedelte Bereich ein funktionierendes Wildtiermanagement braucht, das ist ja so in den letzten 2 Jahrzehnten entstanden. Und ja, heute bin ich froh, hier in Mannheim tätig sein zu können.
Also als ich die Bezeichnung mal gesehen habe und gelesen habe, dachte ich wahrscheinlich, man den ganzen Tag dann draußen und darf sich sozusagen mit Tierchen beschäftigen. Ist das so oder bist du dann doch sehr viel am Schreibtisch?
Genau, der Job klingt so, als ob ich immer draußen bin und ganz viel Kontakt zu Tieren habe. Leider ist das der kleinste Teil der Arbeit. Mhm. Die Wildtierbeauftragten in Baden-Württemberg sind Netzwerkpersonen und dementsprechend findet von meiner Arbeit sehr viel am Computer und am Telefon statt, aber natürlich auch im Treffen, im persönlichen Kontakt mit Menschen. Und da die Ehrenamtlichen zum Beispiel aus dem Naturschutz zusammenzubekommen, Menschen, die in Aufzuchtstationen sich engagieren und die dann zusammenzubringen mit Polizei, der Berufstierrettung und Jägern, Jägerinnen, sehr wichtig, auch als Leute, die sich mit Wildtieren natürlich fachlich super auskennen. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, das heißt viel mit Menschen sprechen, viel mit Menschen in Kontakt sein und der Kontakt zu den Wildtieren ist der Bonus. Hm.
Wir haben ja immer einen gewissen Einstieg hier, weil wir möchten den Menschen ja auch diesen, nicht nur den Job, die Tätigkeit, wir auch mal ein bisschen näher bringen und das machen wir gerne mit so einem Gegenstand. Und wir haben dich gebeten, etwas mitzubringen. Und wenn du erstmal versuchen könntest, das gibt es eine Möglichkeit, das akustisch irgendwie darzustellen? Vielleicht dann darf nämlich unsere Zuhörerin mal raten, was es sein könnte.
Also gerne nah am Mikrofon.
Genau, also ich versuche mal ein typisches Geräusch mit einem wichtigen Gegenstand aus dem Wildtiermanagement zu machen.
Mhm. Es werden Knöpfe gedrückt, Schalter geschoben.
Irgendwas eingerastet.
Genau, was geht's denn bei dir?
Genau, der Gegenstand, den ich mitgebracht habe, ist eine Wildkamera oder Fotofalle, werden die auch genannt. Das ist also eine automatische Kamera, die über einen Bewegungsmelder ausgelöst wird und dafür benutzt wird, um Tiere zu beobachten in Situationen, wo sie vor uns vielleicht weglaufen würden oder wo sie nur selten auftauchen. Das ist jetzt ein relativ einfaches Modell. Für den Privatgebrauch kann man schön auch im Garten benutzen, um mal zu gucken, was da nachts so los ist, wenn wir unsere Augen zu haben.
Was hast du denn damit schon so fotografiert?
Ich habe sie mir tatsächlich auch angeschafft, um zu gucken, wo der Igel im Garten so unterwegs ist. Dafür sind die auch sehr, sehr gut geeignet. Ich habe die aber auch schon unterwegs gehabt auf Reisen in Schweden und habe schon wundervolle Aufnahmen von jungen Elchen damit gemacht.
Oh, genau. Das ist ja toll.
Also gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, aber auch zum Beispiel das Vogelhäuschen für die Winterfütterung damit zu überwachen und dann auch mitzubekommen, ob nachts da noch jemand drumherum schleicht. Dafür setze ich sie schon gerne ein.
Perfekt. Jetzt hast du gerade Elch und Igel erwähnt und eingangs haben Caro und ich schon über Fuchs und Nutria gesprochen. Ein Thema, was zumindest, als ich nach Mannheim kam 2014, hier auf jeden Fall noch viel zu sehen war, waren ja die Kaninchen. Also gerade ums Planetarium oder beim Schloss sind die sehr viel rumgesprungen. Da haben wir uns jetzt die Frage gestellt, ist das nicht irgendwann auch ein Problem, wenn die Tiere alles untertunneln? Und wir haben uns auch die Frage gestellt, was ist aus dieser Kaninchenpopulation geworden? Sind das wirklich weniger geworden? Vielleicht kannst du uns dazu was sagen.
Ja, Magdalena, deine Beobachtung ist da völlig richtig. Also erstmal ist es so, dass wir hier in der nördlichen Rheinebene eher ziemlich viele Kaninchen haben. Das liegt unter anderem an dem sehr sandigen Boden. Da fühlen die sich wohl, da können die ihre Tunnel gut graben und ihre Baue und Nester anlegen. Und es sind weniger geworden in den letzten Jahren. Deshalb arbeiten wir bei der Stadt Mannheim auch mit der Wildtierforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg zusammen, um da eine Untersuchung zu machen und den Gründen näher zu kommen, warum die weniger geworden sind. Gleichzeitig sind wir hier in der Region auch für das Land Baden-Württemberg ein Hoffnungsträger, dass, wenn wir das rausfinden, woran das liegt, dass wir die Tierart unterstützen können. Weil von einer Plage, wie man noch vor 30 oder auch noch 20 Jahren gesagt hat, redet heute eigentlich niemand mehr. Da gucken wir eher, dass wir gucken, dass den Tieren wieder besser geht.
Also muss man auch keine Angst haben wegen der Tunnel oder sowas?
Das ist manchmal an bestimmten Orten ein Problem, aber das ist definitiv nicht unsere Hauptkonflikttierart, sage ich mal. Wer da natürlich lokal ein Problem hat oder was mitbekommt, darf das auch gerne melden. Da wird dann natürlich geguckt, dass da ein friedliches Miteinander geschaffen wird.
Jetzt hast du gerade das Wort Konflikttierart angesprochen. Genau. Was ist denn unser Konflikttier hier in Mannheim?
Ich würde sagen, die häufigsten Anrufe, die beziehen sich auf Steinmarder und auf Waschbären. Das sind nämlich zwei typische Tierarten, die bei uns mit in den Städten leben und die häufig bei uns mit in den Häusern einziehen. Und da gibt es dann tatsächlich Konflikte. Also wenn dann irgendwie auf dem Dachboden die Isolierung rausgezogen wird oder ja, sonst auch das Katzenfutter auf der Terrasse geklaut wird oder ähnliche Sachen.
Da gibt es Stress auf jeden Fall.
Definitiv. Also die sind auch sehr erfinderisch. Und während der Steinmarder schon im 17. Jahrhundert in Lehrbüchern auch als Haus- oder Dachmarder beschrieben worden ist, das ist eine einheimische Tierart, die schon ganz lange mit uns in den Siedlungen und in den Städten zusammenlebt, ist der nordamerikanische Waschbär eine invasive Art, die sich im Moment relativ stark ausbreitet und voll in Mannheim schon angekommen ist und sehr intelligent und sehr erfinderisch ist. Also die wissen, wie sie an neuen Wohnraum kommen, wie sie an Essen kommen. Und deshalb ja, geraten da die Interessen von Waschbären und Menschen doch sehr häufig aneinander.
Und was empfiehlst du denn dann? Also was soll man tun bei den Waschbären und wie soll man sich gegenüber verhalten? Was sind so die besten Tipps?
Grundsätzlich, weshalb Tiere bei uns in der Stadt leben und überhaupt die Entwicklung von Wildtierpopulationen sind immer zwei Faktoren, und zwar ist es Lebensraum und Nahrung. Das sind immer die beiden wichtigsten Punkte. Und wenn das zur Verfügung gestellt wird, dann kommen die Tiere und dann bleiben sie auch. Das kann man für heimische Tierarten und Tierarten, die man vielleicht gerne im Garten haben möchte, ganz bewusst fördern. Zum Beispiel für Igel oder Singvögel wird das ja auch sehr gerne gemacht. Bei Waschbären am Haus sollte man das dann natürlich tunlichst vermeiden, sie zu fördern. Also kontrollieren, ist mein Dachzugang dicht? Können Marder oder Waschbären vom Baum auf mein Dach klettern und zum Beispiel Dachziegel hochheben? Dann kann man den Baum zurückschneiden im Rahmen der erlaubten Möglichkeiten. Und der zweite Punkt, Nahrung, ist, glaube ich, der, wo wir alle ganz, ganz viel machen können. Lebensmittelreste ordentlich wegpacken, die Mülltonnen vernünftig zumachen. Waschbären können Mülltonnen nämlich auch wieder öffnen.
Das ist unglaublich, wie smart die auch sind, oder?
Ich habe da mal auch so ein Reel gesehen. Also da hat dann die Berliner Stadtreinigung die Tonnen aufgemacht, bevor sie die halt dann leeren. Und da sind einfach so 5 Waschbären rausgekommen. Also das war richtig irre. Also da habe ich mir gedacht, oh Gott, diese armen Tiere, die dann vielleicht dann gefangen sind. Und dann, oh je, je.
Die meisten, es kommt natürlich vor, dass sie mal gefangen sind, aber die meisten machen das ganz bewusst. Rein, Deckel zu und dann wird da drin alles durchwühlt und gefressen.
Haben sie ihre Ruhe, ne?
Genau, dann sieht sie keiner, da kann sie keiner mehr ärgern. Also vor Menschen und Hunden haben die eher Angst und bei uns sieht man sie deshalb auch so selten. Viele Leute sind ganz erstaunt, dass wir in Mannheim Waschbären haben, weil man sieht sie wirklich selten. Mhm. Aber grundsätzlich muss ich in jedem Stadtteil mit ihnen rechnen.
Das haben wir. Wir waren auch überrascht. Ne? Wir haben im Vorgespräch gerade schon über die Waschbären geredet, haben Caro und ich auch gesagt, die haben wir noch nie gesehen. Nee. Ne?
Also, nee.
Ja. Auf jeden Fall.
In Mannheim habe ich auch noch keinen live gesehen. Dafür muss man auch wirklich mal in der Dämmerung unterwegs sein. Oder eben das Pech haben, dass bei einem einer über die Terrasse läuft.
Ja.
Oder auf dem Dachboden das Nest anliegt.
Also ich habe auf jeden Fall Begegnungen schon mit meinem Marder im Haus gehabt. Also der läuft bei mir regelmäßig übers Dach rum und da höre ich das immer klackern. Das ist immer sehr interessant, aber irgendwie auch ein bisschen beunruhigend. Und was ich sehr spannend finde, sind die Schildkröten im Jungbuschkanal. Gibt es die noch?
Ich habe letztens Meldungen von Schildkröten gehabt. Ich weiß von keinen heimischen Schildkröten, die hier ansässig sind. Und das ist vielleicht auch mal ganz interessant, so zum Hintergrund des Wildtierbeauftragten. Erstmal bin ich für die Wildtiere, die dem Jagdgesetz unseres Bundeslandes unterliegen, erster Ansprechpartner. Für geschützte Arten ist es in erster Linie die Naturschutzbehörde. Von denen habe ich da noch nichts gehört. Natürlich arbeite ich mit denen ganz eng zusammen. Aber wenn es da jetzt zum Beispiel Themen geben würde mit den Schildkröten, dann würde ich sagen, versuche ich ganz eng mit der Naturschutzbehörde zusammenzuarbeiten. Und ja, ich kenne sie jetzt tatsächlich nicht. Es wird auf jeden Fall nochmal spannend, dazu mehr rauszufinden, weil auch da gibt es natürlich ausgesetzte Haustiere, die sich etabliert haben. Am Ende sind ja die Waschbären auch so zu uns gekommen. Das sind Pelztiere gewesen, die entweder entkommen sind oder einige am Edersee in Kassel vor ein bisschen über 100 Jahren extra ausgesetzt worden, um die heimische Flora zu bereichern, wurde damals dann geschrieben zu diesem Projekt.
Ach, was.
Und heute sehen wir, was wir davon haben von der Bereicherung.
Ja, da sieht man mal, wie der Mensch wieder in die Natur eingreift, was dann nicht unbedingt was Bessere dabei rumkommt. Spannend. Ich weiß, dass es dir noch ein Anliegen ist zum Thema, was können wir Menschen noch so alles tun, um unseren Tieren zu helfen oder eben das Richtige sozusagen zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu noch was gibt, was du sagen möchtest.
Definitiv, sehr gerne. Ich habe ja eingangs gesagt, dass die Wildtierbeauftragten Netzwerkpersonen sind. Das heißt, ich bin hier nicht in Mannheim irgendwie jemand, der diese Wildtierthemen alle löst. Ich habe dann ein großes Netzwerk und es ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, Danke für alle oder an alle zu sagen, die sich da engagieren. Da haben wir ehrenamtliche Naturschützer, Menschen, die Igel aufpäppeln im Winter, wenn die im Herbst es nicht geschafft haben, fit für den Winterschlaf zu werden. die Berufstierrettung, aber auch die Kollegen bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Da sind also ganz viele Menschen, die da zusammenwirken. Und dann können wir auf jeden Fall Multiplikatoren brauchen, die über Wildtiere in der Stadt was lernen und dieses Wissen mit anderen teilen. Ich glaube, bei den Pädagogen und Pädagoginnen sind da tolle Ansatzpunkte, aber vielleicht auch für Projekte. Da können wir natürlich immer noch engagierte Menschen gebrauchen, Ehrenamtliche, die vielleicht auch kleine Aufgaben übernehmen wollen. Manchmal hilft es enorm, wenn jemand eine Autofahrt zu einer Auffangstation übernehmen kann. Nicht jeder hat die Möglichkeit, eine kleine Auffangstation aufzubauen und auch diese ganzen Schulungen zu machen. Da muss man schon zu Fachpersonal werden. Multiplikatoren können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Menschen, die gerne sich Wissen aneignen über die Wildtiere und dieses dann auch mit anderen teilen. Grundsätzlich haben wir in Mannheim schon viele tolle Vereine im Bereich Naturschutz, auch naturnahe Gartengestaltung. Da kann man tolle Sachen für Wildtiere machen. Bei den Pädagogen und Pädagoginnen sehe ich da auch Ansatzpunkte, diese Themen ja, mit anderen Menschen zu teilen. Wir können noch mal in die Caption unten ein paar Informationen mit dazu packen. Und grundsätzlich bin ich als Wildtierbeauftragter für das Thema auch ansprechbar.
Super.
Perfekt.
Also ich fand's mega spannend.
Ja.
Mein Anliegen ist einfach noch vielleicht an euch auch da draußen, bitte keine wild lebenden Vögel im Sinne von Schwänen und so weiter mit Brot und Co. zu füttern. Das ist, glaube ich, auch dir immer wieder ein Anliegen. Da bin ich doch ganz richtig mit dem Tipp, oder?
Ja, danke, Caro. Ist, glaube ich, auch was, da kann man nicht häufig genug darauf hinweisen. Mhm. Uns ist natürlich bewusst, dass das in der Regel aus Tierliebe heraus motiviert ist und die Menschen den Tieren nichts Böses wollen. In fast allen Fällen ist das Füttern von Tieren für die Tiere aber schädlich und kann teilweise zu schlimmen Krankheiten führen, die dann wirkliche Tierquälerei sind. Also man hat dem Tier dann nichts Gutes getan und gerade Gänse und Schwäne sind da sehr anfällig, insbesondere wenn jetzt im Frühjahr wieder die Küken kommen. Natürlich ist es total schön, denen nahe zu sein und das funktioniert mit Brot leider gut. Aber die Tiere können dadurch zum Beispiel die sogenannte Kippflügelkrankheit bekommen. Das ist eine Deformation des Flügels, die durch Fütterung hervorgerufen wird. Und die Tiere können ihr ganzes Leben lang nicht fliegen und leiden auch unter diesem verkrüppelten Flügel. Das ist, glaube ich, wichtig, solche Sachen mit im Kopf zu haben und ja, auf das Füttern zu verzichten. Ich glaube, die einzige Ausnahme sind Igel in guten Futterhäuschen, wo Ratten und andere Tiere nicht rankommen, auch dem Igel dort Stress machen. Für den Igel ist es nicht schön, wenn der seine Futterschale gegen andere Tiere verteidigen muss. Und Vogelhäuschen in der Winterfütterung, auch jetzt, wo es immer noch wieder nachts kalt wird und die Elterntiere noch ihre Brut versorgen müssen, ist das eine gute Hilfe. Da sollten aber auch keine Waschbären rankommen und die Vögel sollten keinen Stress durch Katzen zum Beispiel an der Stelle bekommen. Mhm. Die müssen also wirklich gut designt sein, dass die Tiere da nicht rankommen. Und da kann ich auch noch mal wieder für den Gegenstand, den ich mitgebracht habe, nämlich die Wildkamera-Werbung machen. Das ist eine tolle Möglichkeit, selber zu überwachen, wer denn da noch unterwegs ist, außer den Gästen, die man eigentlich zu Tisch beten wollte. Und da muss man auch überhaupt gar nicht große Ausgaben machen. Also die günstigen Wildkameras sind für den Heimbereich völlig ausreichend. Und vielleicht haben Freunde und Familie ja sogar noch eine unbenutzte im Schrank. Dann muss man nichts Neues kaufen.
Mhm. Perfekt. Jetzt bist du ja nochmal zurück zur Kamera gekommen. Deswegen würde ich dir gerne noch unsere Abschlussfrage stellen. Wo in Mannheim lassen sich denn aus deiner Sicht am besten Wildtiere beobachten? Hast du da einen guten Spot?
Genau, tatsächlich sehr spannend. Sind natürlich immer die Bereiche direkt vor der eigenen Tür, wer einen Garten hat, das empfehle ich auf jeden Fall, da auch mal rauszufinden, was da los ist. Ansonsten hattet ihr vorhin die Kaninchen angesprochen. Caro, bei dir weiß ich, du magst die Rheinterrassen sehr. Mhm. Das ist definitiv einer der Premium-Spots. Man braucht da aber ein bisschen Geduld, weil sie sich sehr gerne unter den Büschen verstecken. Mhm. Und tatsächlich mit ihrer grauen Färbung, man vermutet das erstmal nicht, komplett verschwinden farblich unter den Gebüschen. Aber wer da mit ein bisschen Abstand ruhig stehen bleibt und eine Zeit lang beobachtet, kann da toll Kaninchen beobachten. Gänse und Schwäne wissen wir, glaube ich, wo wir die beobachten können. Und wer tatsächlich mal einen Waschbär sehen will, da habe ich den Tipp bekommen, dass das zum Beispiel in Friedhöfen und in Parks besonders gut geht, wo sehr große Bäume sind. Weil gerade die Männchen nämlich dort oben ihren Schlafplatz haben. Und wenn dann abends die Sonne untergeht, dann fangen die wieder an, sich zu bewegen. Und wenn man da mit einer Taschenlampe hochleuchtet, dann entdeckt man sie wohl doch ganz gut. Habe ich noch nicht gemacht, probiere ich aber demnächst aus. Und
mal
gucken, ob ich noch neue Waschbärmeldungen nach dieser Folge bekomme.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe schon die Leute nachts auf dem Friedhof.
Natürlich nur die Bereiche, die frei zugänglich
ja,
sind.
Ja, auf jeden Fall, ganz klar, ganz sicher. Aber sowieso, Friedhof finde ich einen großartigen Tipp. Da gibt es auch die ganzen Eichhörnchen und so weiter und so fort. Also da kann man noch ganz viel anderes beobachten.
Das ist, definitiv. Also das... Ja.
Ein lebendiger Ort, der Friedhof.
Kann auf jeden Fall. Ja. Da, wo unsere Toten hinkommen, da ist auf jeden Fall, da tobt das Leben. Das ist so.
Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende unserer heutigen Folge. Wir möchten uns ganz herzlich nochmal bei dir bedanken. Wir hätten, ich bin mir sicher, noch eine Stunde reden können, aber wir halten es ja hier mal kurz und knapp. Deswegen super, dass du dabei warst, dass du da warst. Danke dir. Danke, Magdalena. Danke ans Stadtmedienzentrum.
Ja, vielen Dank.
Super. Und tschüss. Bis bald.
Ja, danke euch beiden. Alles Gute. Tschüss.